Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Die Themen unserer heutigen Sendung. Hinter dem Schleier. 10 Jahre nach dem Burka- und Niqab-Verbot in Frankreich legt die französische Soziologin Agnès de Feo eine Studie über verschleierte Frauen vor. Harte Zeiten für Obdachlose. Viele Hilfsangebote mussten wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt werden. Eine Reportage aus Berlin. Und Streit um die heiligen Quellen in Tunceli. Die türkische Regierung will den Pilgerort der Aleviten zu einem Park für Touristen ausbauen. Seit Monaten gibt es deswegen Proteste. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Im Herbst 2010 hat das französische Parlament nahezu einstimmig ein Gesetz gegen die Vollverschleierung im öffentlichen Raum verabschiedet. Das sogenannte Burka- oder Niqab-Verbot sollte hart erkämpfte Frauenrechte verteidigen, Musliminnen vor Unterdrückung bewahren. Jetzt, nach 10 Jahren, stellt sich die Frage, ob das Gesetz seinen Zweck erfüllt hat. Antworten darauf gibt eine kürzlich erschienene Studie der französischen Soziologin Agnès de Feo. Sie wollte außerdem wissen, wer die vollverschleierten Frauen eigentlich sind und was aus ihnen geworden ist. Die Studie ist in den französischen Medien mit viel Neugierde aufgenommen worden. Margit Hillmann hat sie gelesen und mit Agnès de Feo gesprochen.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre.
Ein Live-Web-Seminar organisiert von CAREP, einem Pariser Zentrum für Politik und Sozialwissenschaften. Die Moderatorin stellt die Gastdozentin vor. Die französische Soziologin Agnès de Feo. Sie sitzt wenige Kilometer Luftlinie entfernt vor einem Bücherregal in ihrer Wohnung. Die Wissenschaftlerin soll über das Thema ihrer letzten Veröffentlichung sprechen, Derrière le Niqab, hinter dem Niqab, ein vielbeachtetes Sachbuch über vollverschleierte Musliminnen in Frankreich. Vielen Niqab-Trägerinnen gefiele, dass sie andere sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Darüber hinaus gebe die Vollverschleierung ihnen auch das Gefühl moralischer Überlegenheit, verrät die Soziologin im Webseminar. Über ein Jahrzehnt hat Agnès de Feo erforscht, warum sich Frauen in Frankreich für die Vollverschleierung entscheiden. Sie hat mit 200 französischen Niqab-Trägerinnen Gespräche geführt, etwa die Hälfte der Frauen über längere Zeiträume regelmäßig in ihrem Alltag begleitet. Was die Wissenschaftlerin während der Langzeitstudie beobachtet hat und in ihrem Buch beschreibt, deckt sich wenig bis gar nicht mit den gängigen Klischees. Agnès de Feo.
Mein Buch zerstört die imaginären Konstrukte von der ferngesteuerten Burka-Trägerin. Ein Diskurs propagiert vor allem von islamophoben Rechtsextremen und Populisten. Aber auch Medien, Feministinnen und Universalisten haben völlig überzogen und hysterisch auf den Vollschleier reagiert.
Sie hat herausgefunden, dass es sich bei den Niqab-Trägerinnen in Frankreich um westliche Frauen ihrer Zeit handelt. Weit davon entfernt, sich den Vollschleier von einem Mann oder der Salafisten-Szene aufzwingen zu lassen.
Diese Frauen beteiligen sich am feministischen Diskurs. Sie sind überwiegend Singles, oft alleinerziehend, stehen absolut nicht unter der Fuchtel irgendwelcher Männer. Sie sind pure Produkte des französischen Bildungssystems und der laizistischen Republik.
Die Soziologin stellt fest, dass die Frauen fast ausnahmslos in Frankreich geboren sind, dass sie aus assimilierten Migrantenfamilien kommen, die ihren muslimischen Glauben kaum oder gar nicht praktizieren. Überproportional vertreten sind außerdem zum Islam konvertierte Französinnen. Auch sie stammen aus areligiösen oder sogar religionsfeindlichen Elternhäusern. Born again nennt Agnès de Feo denn auch Frankreichs Niqab-Trägerinnen. Der Vollschleier sei jedoch nicht gleichbedeutend mit tiefer Religiosität.
Die durchschnittliche Muslimin mit einfachem Kopftuch ist religiöser und frommer als die Niqab-Trägerin. In unseren Gesprächen haben sie nicht über den Islam gesprochen, sondern sofort über ihre individuellen privaten Probleme oder über den Ärger mit der Polizei, den sie wegen ihres Niqabs hatten, und über die täglichen Beschimpfungen auf der Straße.
Die meisten Frauen ihrer Studie haben sich reflexartig für die Vollverschleierung entschieden. Auslöser war für sie gerade die Diskussion von 2009 und das anschließende Verbot im öffentlichen Raum. Sich trotzdem für die Vollverschleierung zu entscheiden, wirkt wie ein spontaner Protest. Sie haben den Niqab getragen, bevor sie ein Minimum an religiösem Basiswissen hatten, sagt Agnès de Feo.
Das waren echte Anfängerinnen. Sie haben sich erst hinterher das nötigste Wissen ganz laienhaft in den sozialen Netzwerken im Internet zusammengesucht. Zum Beispiel einfache Anleitungen, wie mache ich mein Gebet, oder die arabischen Gebetsverse aus dem Koran in Lautschrift, um sie auswendig lernen zu können.
Die Anziehungskraft, die der Vollschleier auf diese Frauen ausübt, erklärt Agnès de Feo mit einer Reihe von Gründen. Bei der Mehrheit der Niqab-Trägerin dominieren laut de Feo jedoch nicht religiöse Motive. Rebellion gegen die Familie, gegen die Gesellschaft und natürlich gegen das Niqab-Verbot, das sie als entmündigend und unterdrückerisch kritisieren. Auch ein ausgeprägtes bis narzisstisches Bedürfnis nach Selbstbestätigung und öffentlicher Aufmerksamkeit sei für Niqab-Trägerinnen charakteristisch. Sie inszenieren sich vor ihren Webkameras und den Kameras der Journalisten, treten sogar mehrfach in TV Unterhaltungsshows auf.
Auffällig viele dieser Frauen hatten vorher davon geträumt, in der Kosmetik- oder Modebranche Karriere zu machen. Als Model, als Schönheitskönigin oder als Shoppingqueen. Als Vollverschleierte haben sie sich um 180 Grad gedreht. Sie sagen, und das ist ein Zitat, ich bin kein Stück Fleisch, das man konsumiert. Sie identifizieren sich mit der MeToo-Bewegung und mit Feministinnen. Und sie sagen auch, mein Körper gehört mir, damit mache ich, was ich will.
Fest entschlossen sind sie auch, wenn es um Männer geht. Die Soziologin trifft auf Frauen, die den Niqab gezielt nutzen, um Männer radikal aus ihrem Leben zu verbannen. Aber die Mehrheit der Niqab-Trägerin setzt auf den strengen Gesichtsschleier, um ihr Glück mit einem gottesfürchtigen muslimischen Märchenprinz zu finden. Sie schreiben sich mit dem Niqab als Aushängeschild auf spezialisierten Websites wie Muslima.com ein. Dort finden sie nicht nur leichter das gesuchte Profil, sie können auch digital das Ja-Wort für einen islamischen Ehevertrag geben. Agnès de Feo.
Wenn es ihnen gelingt, digital zu heiraten, sind diese Ehen extrem kurzlebig. Sie dauern manchmal nur wenige Tage, werden nach islamischem Recht genauso schnell wieder geschieden. Das liegt nicht an den Männern, sondern an den Frauen, weil ihnen der Mann, wenn sie zusammenleben, doch nicht zusagt, weil er sie kritisiert oder Vorschriften wegen ihres Niqabs machen wollte.
Heute, mehr als 10 Jahre nach dem Verbot, erscheint die Vollverschleierung fast schon wie ein historisches Phänomen. Ein Teil der Frauen hat sich in die eigenen 4 Wände zurückgezogen, andere tragen nun anstatt des verbotenen Gesichtsschleiers die wegen der Pandemie gebotenen medizinischen Masken. Wieder andere haben den Niqab ganz abgelegt, weil sie den permanenten Anfeindungen nicht mehr gewachsen waren. Rückmeldung hat Agnès de Feo auch von Frauen, die den Niqab samt Islam für sich abgehakt haben. Sie bezeichnen die Vollverschleierung als Sackgasse oder als Zwischenepisode ihres Lebens, aus der sie herausgewachsen sind. Nur eine verschwindend kleine Minderheit der französischen Niqab-Trägerinnen sei in die radikale Islamismus-Szene abgerutscht. Aus de Feos Panel sind es 2 Frauen, die sie auch namentlich nennt. Emily König, konvertiert zum Islam, schließt sich Dschihadisten an und geht zum IS nach Syrien, und Naima, die wiederholt in psychiatrischer Behandlung ist. Sie wird Anfang letzten Jahres am Pariser Bahnhof Gare d'Austerlitz verhaftet, weil sie den Koran und ein Messer bei sich hat. Beide gehören zu der Gruppe der Frauen, die sich erst nach dem französischen Anti-Burka-Gesetz für den Niqab entschieden haben. Für Soziologin de Feo kein Zufall. Ihre Langzeitstudie zeige deutlich, dass das Gesetz gegen die Vollverschleierung kontraproduktiv war.
Das Gesetz hatte ganz eindeutig einen verstärkenden Effekt auf das Niqab-Phänomen und auf die Radikalisierung von Frauen. Schon der Philosoph Montesquieu hat gesagt, man ändert Sitten nicht mit Verboten oder per Gesetz, man ändert sie nur durch andere Sitten.
Sie wünsche sich, dass Frankreich generell rationaler und toleranter auf abweichende religiöse oder vermeintlich religiöse Ausdrucksformen reagiere. Dass die Politiker nicht bei jeder Gelegenheit mit dem Finger auf den Islam und die Muslime zeigten. Die aktuelle Regierung, kritisiert die französische Soziologin, sei davon leider weit entfernt.
Margit Hillmann hat die Studie der Soziologin Agnès de Feo hinter dem Niqab gelesen und mit der Soziologin gesprochen. Das Corona-Jahr war auch für Menschen auf der Straße ein besonders hartes Jahr. Und jetzt im Winter spitzt sich die Lage für Obdachlose weiter zu. Menschen in prekären Verhältnissen finden kaum noch einen Gelegenheitsjob. Auch die Spenden fallen geringer aus, weil viele Passanten aus Angst vor Ansteckung auf Obdachlose nicht mehr zugehen. Zugleich müssen viele Einrichtungen ihre Angebote einschränken, um die Hygieneregeln einzuhalten und Mitarbeiter sowie Obdachlose vor Ansteckung zu schützen. Gerade in großen Städten wie Berlin macht sich das bemerkbar. Sophie Jilvik hat Hilfseinrichtungen in der Hauptstadt besucht.
Ich habe noch eine Frage, haben Sie noch neue Schuhe?
Na, welche Größe?
42.
Ich gucke, ist nicht so viel, wir warten auf Lieferung. Ich gucke gerade, ja?
Simon Evans hastet aus dem Zelt ins Lager der Berliner Stadtmission und kehrt mit einer gelben Kiste zurück.
Herr Wagner, Entschuldigung, ja. Egal. Tut mir leid, ich habe nur drei Stück hier. Die sind Pinsos, die da, Dockers, also die Grau.
Ein Obdachloser, der dringend festes Schuhwerk braucht, nimmt aus der Kiste ein paar braune Sneaker in die Hand, doch sie haben ein Loch an der Seite. Ein anderes Paar ist bis auf die Gummisohle aus Stoff, weder wasserfest noch wärmend. Für den Winter auf der Straße sind sie nicht geeignet.
Ja, wir haben so wenig jetzt, wir brauchen neue Lieferung unbedingt.
Etwa 15 Menschen drängen sich um die Kleiderständer unter freiem Himmel. In einem zu zwei Seiten offenen Zelt warten weitere 10 darauf, Hosen oder Schuhe anzuprobieren. Alle tragen einen Mund- und Nasenschutz. Über 100 Bedürftige kommen täglich in die Kleiderkammer der Berliner Stadtmission hinterm Hauptbahnhof, schätzt Simon Evans. Der Engländer lebte selbst ein paar Monate auf der Straße und weiß, was die Obdachlosen brauchen. Dicke Jacken und Jeans ohne Löcher, Schlafsäcke, Decken, aber auch Rasierer und Duschgel. Mit seiner Kollegin Maya Tussing, die hier ein freiwilliges soziales Jahr absolviert, beugt sich Simon Evans über eine neue Ladung dunkler Unterhosen. Schuhe und Unterwäsche, die Nachfrage danach ist immer groß. Genauso wie nach Hygieneartikeln, Jogginghosen und, seit neuestem, saubere Masken. Die Lagerregale, in denen die Kleiderspenden sortiert und verstaut sind, leeren sich von Stunde zu Stunde. Der Corona-Winter trifft die Menschen auf der Straße besonders hart. Ihre Möglichkeiten, sich drinnen aufzuhalten, sind rar. Cafés und Bistros haben zu, selbst in die Bibliotheken darf man nur noch zeitlich begrenzt. Die Berliner Stadtmission ist eine der wenigen Angebote für Obdachlose in Berlin, die durch die ganze Corona-Krise hindurch ihre Kleiderkammer offen hatte. Auch wenn die Menschen hier nicht wie früher ihre Kleidung gemütlich bei Kaffee und Tee drinnen aussuchen können, sondern nun draußen Schlange stehen.
Als die erste Welle kam, hatte ich noch Arbeit, die ich aber verloren habe durch Corona. War zwar noch obdachlos, aber hatte Arbeit. Ja, und jetzt schlägt man sich halt so durch, ne?
Nicole, eine Frau mittleren Alters im dunklen Parka, lebt seit 4 Jahren auf der Straße. Ihren Job als Zeitungsverkäuferin verlor sie mit Beginn der Pandemie.
Allgemein ist es schwieriger, mit Leuten Kontakt zu treten durch Corona, ne? Man ist halt noch mehr Abschaum als vorher.
Die Solidarität vom Frühjahr, als viele auf die prekäre Lage wohnungsloser Menschen hingewiesen hatten, sei mittlerweile verebbt, sagt Nicole. Kurz vor Weihnachten gäbe es jedes Jahr mehr Hilfsbereitschaft, im Januar dafür weniger. Das bestätigt auch eine Sprecherin der Berliner Stadtmission. Um rund ein Viertel ginge die Spendenbereitschaft nach den Feiertagen zurück. Mit Corona sei die Lage noch schlimmer geworden. Auch deshalb, weil viele Menschen in Existenznot geraten sind.
Viele Leute, die arbeitslos geworden sind, viele Firmen, die jetzt Insolvenz anmelden, dadurch, dass die Kulturszene völlig kaputt gemacht worden ist mittlerweile. Da werden wir noch einige Jahre dran zu knabbern haben.
20 Fahrradminuten weiter südlich steht unweit des Kanals die riesige Backsteinkirche Heiligkreuz. In den Eingangsbereich treten vereinzelt nach und nach Menschen ein. Einer von ihnen ist Michael aus Wilmersdorf. Ein kleiner Herr mit verschmitzten Augen.
Ich komme hier schon 10 Jahre. Nett essen, es schmeckt sehr gut hier.
Wie alle anderen desinfiziert Michael sich die Hände und schreibt seinen Namen für die Kontaktnachverfolgung auf einen Zettel. Der ehrenamtliche Heiner misst bei ihm mit einer kleinen Pistole Fieber.
36,7.
In normalen Zeiten essen hier jede Woche über 70 Personen. Mit den neuen Corona-Bestimmungen dürfen nur noch 10 Obdachlose auf einmal die Kirche betreten. Und auch nur, wenn die Hygieneauflagen erfüllt sind. Das hat sich offenbar schon herumgesprochen, denn viele sind heute tatsächlich nicht gekommen. Und doch wird der 11. an der Tür abgewiesen. Noch nicht mal was zu essen, ärgert sich der Obdachlose. Heiner beschwichtigt, er solle in einer Stunde wiederkommen, dann gäbe es wieder Platz. Drinnen setzen sich die, die rechtzeitig da waren, an einzelne Tische verteilt über den ganzen Raum.
Guten Tag! Herzlich willkommen in der Wärmstube!
Pfarrer Stork von der evangelischen Kirchengemeinde.
Die, die wirklich draußen leben, die brauchen auch einen Ort, wo es warm ist und wo man auch in der Wärme und in Ruhe essen kann. Viele Einrichtungen haben nicht so große Räume wie wir und deshalb können sie das nicht gewährleisten. Wir können aber in der großen Kirche einen warmen, sicheren Raum haben, in dem man wirklich wie in einem Restaurant essen kann. Und das wollen wir den Leuten zur Verfügung stellen, die sonst draußen sind.
Menschen wie Michael, der seit über 20 Jahren obdachlos in Berlin ist. Die Berliner Stadtmission oder die Heiligkreuzkirche sind zuverlässige Anlaufstellen für alle, die kein sicheres Zuhause finden. Auch und gerade in der Pandemie. Und auch wenn sich keiner beschwert, wird deutlich, wie angespannt die Situation ist. Für die Obdachlosen und ihre Unterstützer. Es wird zwar viel Hilfe geleistet, doch sie reicht längst nicht aus.
Die Lage von Obdachlosen in der Corona-Pandemie. Sophie Jülwig berichtete aus Berlin. Die Aleviten sind nach den sunnitischen Muslimen die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft in der Türkei. Aleviten legen den Koran nicht wörtlich aus, sondern glauben an eine innere, verborgene Bedeutung hinter den Offenbarungen. Die meisten Verbote und Gebote aus dem Koran werden von ihnen nicht befolgt. In der Vergangenheit wurden Aleviten in der Türkei immer wieder als Heretiker verfolgt. Bis heute erkennt die türkische Regierung die Aleviten nicht als Glaubensgemeinschaft an. Das zeigt auch ein Bauvorhaben der türkischen Behörden in Ostanatolien. Ausgerechnet an den heiligen Quellen der Aleviten in Tunceli soll ein Park für Touristen entstehen. Ein Bericht von Gunnar Köhne und Nevin Sungusch.
Ein wilder Fluss, tief verschneite Täler, majestätische Bergketten. Gerade im Winter ist die Landschaft rund um die ostanatolische Stadt Tunceli spektakulär schön. Kenan Irgit und Ali Haider stehen im Munsurtal auf einem Holzpodest und schauen auf die sprudelnden Quellen des Flusses Munsur, die hier entspringen. Irgit und Haider sind Aleviten und stehen den örtlichen alevitischen Kulturvereinigungen vor. Für Aleviten sei dies ein besonderer Ort, sagt Haider. Die Natur und das Wasser spielen in unserem Glauben eine besondere Rolle. Während die Sunniten ihre Gebete überwiegend in der Moschee verrichten, beten wir gerne mit dem Blick zum Mond oder wie hier am Wasser. Auch darum ist dieser Platz Munsur Baba für uns Aleviten heilig. Die Geschichte von Munsur spielt in der alevitischen Mythologie eine besondere Rolle. Munsur war der Erzählung nach ein einfacher Hirte, dem wundersame Wohltätigkeiten nachgesagt wurden. Als er vor seinen Bewunderern mit dem Melkeimer in der Hand davonlief, verschüttete er 40 Tropfen Milch, aus denen 40 Quellen des Flusses entsprangen. Nun fürchten die Aleviten, dass dieser Pilgerort entweiht werden könnte. Haider zeigt auf die noch leeren Verkaufsbuden, die die Zufahrtsstraße säumen. Baumaschinen sind in Stellung gebracht worden, um Platz für Parkplätze zu schaffen. Hier soll mit Genehmigung der Behörden eine Art Vergnügungspark entstehen, direkt an den Quellen mit Restaurants, Kinderbespaßung und Picknickzonen. Wer sie künftig als Pilger besuchen will, muss Eintritt zahlen. Außerdem sind in dem Nationalpark Staudämme geplant, die große Teile des Gebiets versinken lassen würden. Kenan Irgit's Gesicht zeigt Zornesröte. Wir sollen durch solche Maßnahmen assimiliert werden. Nicht nur die Orte unseres Glaubens sollen verschwinden, auch unsere Religion insgesamt. Das können wir nicht hinnehmen. Der Hirte Munso ward zwar nie wieder gesehen, aber viele Aleviten glauben fest daran, dass er auch heute noch Wunder vollbringen kann. In einer Felseinbuchtung oberhalb der Quellen brennen Kerzen. Eine junge Frau mit locker nach hinten gebundenem Kopftuch zündet stumm ihre mitgebrachte Kerze an und verharrt schweigend vor dem Licht. Früher brachte man auch Kranke hierher und man glaubte fest daran, dass sie hier wieder gesunden würden. Wenn das hier angetastet wird, dann zeigt das nur, dass man unseren Glauben nicht wertschätzt. Gegen den geplanten Freizeitpark gibt es seit Monaten Proteste. Im Spätsommer vergangenen Jahres bildeten tausende Demonstranten im Munsortal eine Menschenkette. Doch die Regierung hält an ihren Plänen fest. Der zuständige Gouverneur der Region erklärt auf seiner Internetseite schriftlich, dass die Maßnahmen dem Schutz und Erhalt des Naturschutzgebietes dienen. In den sozialen Netzwerken würden Unwahrheiten verbreitet. In regierungsnahen Medien sind Fotos von liegen gebliebenem Müll und rostigen Geländern zu sehen. Die bunten Entwürfe der Behörde für ein neu gestaltetes Munsortal dagegen zeigen Rasen, über den Holzpromenaden führen, und aus Beton geformte Felsimitate. Der Pilgerort der Aleviten kommt in den Planungen nicht vor. Wenig verwunderlich, dass das Misstrauen der Aleviten gegenüber dem türkischen Staat weiter zunimmt. Obwohl jeder fünfte türkische Staatsbürger Alevit ist, werden sie bis heute offiziell nicht als eigene Glaubens-, sondern bloß als Kulturgemeinschaft anerkannt. Auch ihren Gebetsstätten, den Djem-Häusern, wird nach wie vor der Status eines Gotteshauses verwehrt. Nur in einigen von der Opposition regierten Städten werden Djem-Häuser mittlerweile baurechtlich den Moscheen gleichgestellt. Während das staatliche Amt für Religionsangelegenheiten die sunnitischen Gemeinden finanziell fördert und nicht nur Strom und Wasser, sondern sogar die Utensilien für die Leichenwaschung bezahlt, müssen die alevitischen Gemeinden für alle Kosten selbst aufkommen. Hidr Dede, alevitischer Geistlicher einer Gemeinde der Gegend, ist empört. Wir bezahlen doch in diesem Land Steuern. Mit unseren Geldern hat die türkische Religionsbehörde tausende Moscheen gebaut. Da dürfen wir Aleviten doch fordern, dass wir unsere verfassungsmäßigen Rechte bekommen. Doch selbst ein Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes, das eine Gleichstellung der Aleviten fordert, wird von Ankara ignoriert. So müssen alevitische Kinder weiterhin den Religionsunterricht der sunnitischen Mehrheit besuchen. Für radikale Sunniten sind Aleviten Abtrünnige. Immer wieder kommt es in der Türkei zu Übergriffen auf Aleviten. Am vergangenen Wochenende berichteten Medien, dass im westtürkischen Yalova Wohnhäuser von Aleviten mit roter Farbe markiert worden seien. Nachrichten, die auch jedes Mal auf dem Mobiltelefon von Kenan Ilgut vom alevitischen Kulturverein Tunceli landen. Natürlich machen wir uns ständig Sorgen um unsere Sicherheit. Wir haben ja auch schon erlebt, dass es nicht nur bei Drohungen bleibt. Denken Sie an die Pogrome in der Stadt Marasch 1978, wo 100 Aleviten ums Leben kamen. Oder die 35 Todesopfer von Sivas 1993. Das Vergnügungsparkprojekt im Munsortal könnte den Streit zwischen Sunniten und Aleviten zusätzlich befeuern. Weil viele Aleviten zugleich Kurden sind und politisch links stehen, wittert die regierende AK-Partei von Staatschef Erdogan hinter solchen Protesten auch immer einen Komplott der Opposition. Mit dem Projekt der türkischen Regierung, sagen die Aleviten, würden nicht nur sie einen Ort der Andacht und des Gebets verlieren. Denn ihrem Glauben nach ist die Seele des Flusses Munsu die Seele des Menschen überhaupt.
Der Streit um die heiligen Quellen der Aleviten im türkischen Tunceli. Ein Bericht von Gunnar Köhne und Nevin Sungusch. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz und bedanke mich fürs Zuhören. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt der Marktplatz. Bei meinem Kollegen Georg Ehring geht es heute um Ernährung mit Fertiglebensmitteln.